Jetzt konzentriere ich mich sehr auf das Thema Ernährung und sage, okay, darauf achte ich und darauf achte ich. Aber am Ende sind es andere Veränderungen, Stressoren im Alltag, dass der Blutzuckerspiegel ansteigt oder auch abfällt. Schlafmangel sorgt letztendlich auch gerne für höhere Blutzuckerspiegel. Da reagiert, und darauf will ich hinaus, jeder sehr individuell, aber es geht um deutlich, deutlich mehr.
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Blutzuckerspitzen und Insulinresistenz. Leute, wir reden über ein wirklich extrem spannendes Thema heute. Wer sich ein bisschen mit Ernährung beschäftigt, der wird ziemlich schnell über diese beiden Begriffe stolpern. Blutzuckerspitzen, Insulinresistenz. Vereinfacht gesagt, wenn wir etwas essen, vor allem etwas zuckerhaltiges Essen, dann gibt es in unserem Körper die sogenannten Blutzuckerspitzen. Und diese, so liest man überall, sind nicht gut. Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam. Erstmal herzlich willkommen, mein Lieber.
Hallo Felix, ich freue mich wie immer mit dabei zu sein.
Matthias, du sagst, naja, so einfach ist es nicht.
Ja, absolut. Das wäre ja das schnell abgebügelt, dass wir sagen können, okay, lass uns nur drauf schauen, was den Blutzuckerspiegel ansteigen lässt. So einfach ist es nicht, aber natürlich ist eine gewisse Wahrheit mit dran. Zu viele Blutzuckerspitzen, vielleicht das zu sagen, und zu hohe, also moderater Anstieg ist ganz normal und sollte auch passieren nach dem Essen. Das gehört auf jeden Fall mit dazu. Zu häufig, das ist etwas, was nicht passieren sollte. Und wir müssen hier immer noch mal unterscheiden zwischen Blutzuckeranstieg und Insulinausschüttung. Und auch da gibt es noch mal ein paar Unterschiede, auf die wir sicherlich eingehen sollten. Aber rein aus der evolutionären Perspektive gehören Blutzuckerspitzen definitiv mit zu einem funktionsfähigen Organismus mit dazu.
So, also die auf Null runterzufahren oder so zu unterdrücken, dass wir sie gar nicht mehr haben, ist auch nicht gut. Jetzt trotzdem, für mich als totalen Laien, erklär uns doch bitte mal, was ist das genau, diese Blutzuckerspitzen? Also ich stelle mir das so vor, ich esse etwas, das geht in meinen Magen. Der Magen schiebt es in den Darm, es geht irgendwie in den Körper rein, es kommt in den Blutkreislauf, die Dinge, die ich da so gegessen habe oder das, was der Körper davon braucht. Zucker ist eine Sache, die also auch dort in den Körper reinkommt, in das Blut reinkommt. Was passiert mit dem Zucker im Blut? Oder anders gefragt, warum kann der nicht einfach im Blut bleiben? Warum schüttet der Körper jetzt Insulin aus? Was ist die Mechanik dahinter?
Also, du hast den Verdauungsprozess sehr schön beschrieben. Lass uns genau dahin.
Fünfte Klasse, meine ich.
Ja, es ist gut, ist gut. Lass uns genau dahin gehen, wo dann letztendlich über die Nahrung aufgenommen im Verdauungsprozess, vielleicht auch relativ schnell, da sollten wir auch nochmal drauf schauen. Auch es ist eine Frage der Geschwindigkeit, also wie schnell ist das Anschwemmen des Zuckers quasi mitgegeben. Und das ist auch nicht nur abhängig von wie viel Zucker quasi konsumiert wird. Aber ja, in der Logik frei verfügbarer Zucker in Form von Getränken beispielsweise, oder wir haben ja viel über Zucker auch die letzten Wochen schon gesprochen, lässt den Blutzuckerspiegel eher zügig ansteigen und vielleicht auch nicht nur moderat, sondern extrem hoch. Und jetzt ist deine berechtigte Frage, warum bleibt das nicht in der Blutbahn? Ist doch jetzt im Körper. Aber die Blutbahn ist letztendlich nur unser Transportsystem. Und transportiert werden wird neben Blutflüssigkeiten eben auch die Glucose, die dann zu den Zielzellen kommen soll. Und letztendlich muss also die Glucose zu jeder einzelnen Zelle, und da gibt es unterschiedliche Transportkanäle, sogenannte Glucosetransporter, die unterscheiden sich nochmal etwas. Das heißt, die einen sind passiv und können Glucose oder Zucker letztendlich direkt aufnehmen, ohne dass dafür noch etwas anderes benötigt wird. Und es gibt eine bestimmte Gruppe der Glucosetransporter, das sind die sogenannten GLUT4, also GLUT4-Transporter oder Glucosetransporter der Gruppe 4. Und die nehmen insulinabhängig Glucose auf. Und warum ist das wichtig? Weil das vor allen Dingen immer dann ausgeschüttet wird nach einer Mahlzeit, dass dann Insulin durch den Anstieg des Blutzuckers ausgeschüttet wird. Das wird wichtig, nicht zentral über das Gehirn gesteuert, sondern durch Rezeptoren, die erkennen, ah, hier ist der Blutzuckeranstieg, dann kommt Insulin und dann geht die Glucose mehr zum großen Teil in die Muskulatur und in die Fettzellen.
So, also das Insulin reguliert das Ganze, wenn ich es richtig verstehe.
Ja, ich gehe nochmal kurz rein, weil das Insulin letztendlich nicht regulierend ist, sondern dafür da ist, dass Glucose aufgenommen werden kann an bestimmten Geweben, Zellen oder Organen. Und dazu zählt insbesondere das Thema Muskulatur und Fettgewebe. Und natürlich hat Insulin noch andere Aufgaben. Also Fettzellen brauchen Insulin auf der einen Seite, Fettzellen brauchen Glucose auf der einen Seite und natürlich hat Insulin auch Auswirkungen auf den Fettstoffwechsel und dementsprechend wird auch mehr Fett in Fettzellen aufgenommen.
jetzt lass uns da einfach mal drei, vier Schritte überspringen, nur dass wir gleich mal den Bogen nochmal schließen, um das zu verstehen, was ist also die Insulinresistenz, wenn unser Körper diese Blutzuckerspitzen, über die du gerade gesprochen hast, wenn er die zu häufig hat, immer und immer wieder, den ganzen Tag, über Wochen, Monate, über Jahre, dann entwickelt der Körper eine Resistenz, also eine Unempfindlichkeit auf Insulin.
Das ist, würde ich sagen, auch hier vereinfacht der Zusammenhang und die Vorstellung, dass man sagt, klar, wenn ich jetzt sehr viel Zucker immer esse und wir haben schon häufiger, wie gesagt, ja auch dazu gesprochen, immer viel Insulin, dann werden die Zellen resistent, indem die Rezeptoren, wo das Insulin andocken soll, nicht mehr ausreichend vorhanden sind. Man kann sich das einfach vorstellen, dass es ein Angebot-Nachfrage ist. Wenn immer viel Insulin in der Blutbahn unterwegs ist, dann entscheiden sich Gewebezellen, dass sie sagen, naja, dann brauchen wir ja letztendlich auch weniger Insulinrezeptoren. Ergo hat es aber eine Auswirkung auf die Verfügbarkeit von Glucose und der Energie, die in die Zelle reinkommen kann. Das ist so auf der einen Seite der Langzeiteffekt. Gleichzeitig ist aber Insulinresistenz auch etwas, was sich ja im Laufe der Evolution entwickelt hat. Jetzt haben wir heutzutage eher das Thema der Überernährung, hohe Mahlzeitenfrequenz, hohe Energiedichte, hohe Mengen an isoliertem Zucker. Das letztendlich hat eine Auswirkung auf Blutzuckeranstieg und vor allen Dingen aber auch auf das Thema der Insulinausschüttung und eine hohe Verfügbarkeit oder Anwesenheit von Insulin in der Blutbahn, was ja standardmäßig eigentlich gar nicht im Labor getestet wird. Ja, wir gucken, also wir vergleichen gerade Äpfel mit Birnen, wenn wir auf der einen Seite über Glucose sprechen und dabei gar nicht auf Insulin schauen. Und das ist schon etwas, was man sich diagnostisch vielleicht auch nochmal mit anschauen kann, um zu differenzieren.
Spannend. So, das heißt also auch evolutionär betrachtet hat das durchaus und logischerweise wie alles in der Evolution einen Sinn, eine Berechtigung, dass wir eine Resistenz auf Insulin entwickeln können.
Absolut, weil es eher eine Art, so würde ich es beschreiben, ein Mechanismus ist. Es sind quasi verschiedene, man könnte auch sagen Untermechanismen, aber das Prinzip der Insulinresistenz hat einen evolutionären Vorteil, ganz klar. Weil um was geht es, wenn wir uns runtergebrochen überlegen, die Verfügbarkeit von Glucose und nochmal einige Gewebe oder Zellen wie im Gehirn beispielsweise können Insulin unabhängig Glucose aufnehmen, Zucker aufnehmen. Das heißt, es geht immer um das Thema der Energieverteilung und in bestimmten Situationen ist es natürlich hilfreich, wenn andere Gewebe wie beispielsweise Muskulatur oder Fett jetzt gar nicht die Energie dort gespeichert wird oder verbraucht wird, sondern mehr und mehr dem Gehirn zur Verfügung steht. Und das ist etwas, was wir mit dem sogenannten egoistischen Gehirn gerne beschreiben. Das heißt, wenn ein Stressor von außen kommt oder ich einen Stressor auch innerlich mit Rezeptoren registriere, wie Hunger, wie Durst, wie Gefahren von außen, Hitze, Kälte, dann muss mein Gehirn ja eine Lösung finden. Und eine der Lösungsstrategien funktioniert über Stresshormone, da kennen wir Cortisol beispielsweise, Adrenalin und Noradrenalin, die werden dann ausgeschüttet und die hemmen die Produktion von Insulin an der Bauchspeicheldrüse. Und das ist super gut, weil gleichzeitig Cortisol auch neue Energie aus Reserven bildet und dabei quasi neuen Zucker bildet. Das nennt man Gluconeogenese. Und dann steht mehr Zucker zur Verfügung, aber weniger Insulin. Und dann verändern sich die Verhältnisse, das ist dann auch in der Blutbahn und zirkuliert und kommt eben zu Organen hin, die Insulin unabhängig Glucose aufnehmen kann. Ich hoffe, ich mache es nicht zu kompliziert.
Nee, also aber das heißt, unser Gehirn beispielsweise braucht kein Insulin oder nicht so viel, um den Blutzucker oder den Zucker aus dem Blut zu verwerten.
Es braucht kein Insulin. Es kann Insulin unabhängig aufnehmen über sogenannte GLUT1-Rezeptoren oder Glucose-1-Transporter. Und dementsprechend steht es direkt zur Verfügung, also nochmal für die Differenzierung, GLUT1-Transporter an der Blut-Hirn-Schranke. Für die Neuronen selbst sind es GLUT3-Transporter, aber ich glaube, das ist jetzt nochmal Detailwissen. Aber kurzum, ich brauche dafür erstmal kein Insulin. Und das macht Sinn, weil ein Gehirn braucht pro Tag 120 Gramm Glucose.
Hochspannend. Also es ist interessant. Das heißt, der Körper, und du hast immer auch in Folgen in der Vergangenheit hier im Podcast über Energieverteilung im Körper gesprochen. Das ist natürlich relativ wenig greifbar, ja. Man denkt irgendwie, ja, der Körper irgendwie, das funktioniert einfach so alles. Aber du hast natürlich recht. Es gibt Situationen oder vor allem in der evolutionären Betrachtung gab es Situationen, wo wir plötzlich eine hohe Energieleistung im Gehirn brauchten, um Entscheidungen zu treffen, um wachsam zu sein, um die Sinne zu schärfen. Und es gibt andere Situationen vielleicht, wo wir mehr in den Muskeln plötzlich Energie brauchen oder im Verdauungstrakt oder. Das ist mir jetzt zum ersten Mal verständlich erklärt worden, wie das funktioniert. Cool. Welche Rolle Insulin und welche Rolle eben auch die Hormone haben, die das Insulin blockieren können, um eben für die Organe wie das Gehirn, die kein Insulin brauchen, um den Blutzucker zu verwerten, Reserven sozusagen freizugeben.
Genau. Spannend. Direkt verfügbar. Und das geht weiter. Also von daher ist die Insulinresistenz nicht nur etwas, was ein Stoffwechselernährungsthema ist, darauf wollte ich hinaus, sondern durchaus ein sinnvoller Mechanismus, kurzzeitig dem Gehirn erst Energie zur Verfügung zu stellen. Jetzt sagen andere, ja, ist ja blöd, weil jetzt habe ich so einen Stressor wie eine Gefahr, jetzt muss ich weglaufen, aber meine Muskeln brauchen noch Insulin. Mhm. Das ist dann häufiger die nächste Frage. Mhm. Und dann ist die Antwort, ja, das stimmt, aber das Spannende ist, dass Muskulatur unter Bewegung Glukose insulinunabhängig aufnehmen kann.
Aha.
Das ist spannend. Dann wird nämlich der sogenannte GLUT4-Rezeptor wird aktiviert, phosphorylisiert, geht zur Zellmembran hin und kann Glukose aufnehmen durch die Bewegung. Super spannend. Und dadurch lösen wir, und das erklärt es vielleicht nochmal, wir lösen Stressoren immer mit Bewegung, weil wir damit dem eigentlichen Stressor ein Schnippchen schlagen und eine Lösung herbeiführen können. Nur, dass wir das mit unserem heutigen Stress und chronischen Stress vielleicht so nicht mehr machen. So, das ist das Thema Gehirn. Und nicht nur das Gehirn kann egoistisch sein, sondern eben auch das Immunsystem. Auch hier wieder Energieverteilung. Mhm. Wenn ich eine Erkältung habe, will ich eine Insulinresistenz haben. Und da ist die Insulinresistenz ein bisschen anders, weil die Immunzellen brauchen, wenn sie aktiv werden, sehr viel und schnell verfügbare Energie und dafür verwenden sie, wer hätte es gedacht, Glukose, Zucker.
Klar.
Und auch hier, die brauchen aber auch durchaus Insulin mit dafür, machen sie Folgendes. Die Botenstoffe, die produziert werden, die sogenannten Zytokine, gibt es eine bestimmte Gruppe, die nennt sich TNF-Alpha. Und wenn TNF-Alpha mehr und mehr in der Blutbahn ist, was quasi ein Zeichen ist für eine pro-entzündliche Situation, dann hemmt dieses TNF-Alpha, auch wenn es lokal beginnt, hat immer eine systemische Auswirkung, hemmt es Insulinrezeptoren und sorgt für eine Insulinresistenz. Das heißt im Endeffekt, wir haben eine Insulinresistenz jetzt durch einen anderen Mechanismus, nicht durch die Abwesenheit durch Insulin und die Stresshormone, sondern durch Botenstoffe des Immunsystems, die Insulinrezeptoren an Organen, insbesondere Muskulatur, Fett, die Rezeptoren stumm schalten und inaktivieren und dann habe ich eine Insulinresistenz. Gleichzeitig aber auch höhere Insulinwerte in der Blutbahn. In der Akutphase einer Erkältung super gut, weil ich will, dass mein Immunsystem Lösungen findet, sich gut mit Energie zu versorgen, um das Problem mit Entzündung zu lösen. So, und das schließt so den Kreis von dem physiologischen Prozess einer Insulinresistenz und das Gleiche kann ich auch nochmal für die Blutzuckerspitzen mit dazu nehmen. Kurze, nicht so häufige Energieverfügbarkeit über Ernährung, ja, nach einer Jagd beispielsweise, große Mengen, die ich einmal konsumieren muss, da will ich einen hohen Blutzuckeranstieg haben, da will ich auch eine Insulinausschüttung haben, damit die Energie in Muskulatur und Fett gespeichert werden kann. Mhm. Mal. Jetzt ist der Unterschied die Zusammensetzung dessen, was ich in der westlichen Ernährung finde. Das heißt, der Gehalt an Faserstoffen, hochwertigem Eiweiß und Fetten oder hochwertigen Fetten ist häufig geringer, was quasi eher nur für einen moderaten Anstieg des Blutzuckerspiegels sorgen würde. Und es taucht natürlich nicht so häufig auf. Also ständig, und wenn wir uns jetzt anschauen würden, es gibt ja die Möglichkeit, den Blutzuckerspiegel konstant auch zu messen, indem man so einen Tracker sich in den Oberarm gibt und aus dem Gewebe quasi immer wieder in Minutenabständen Blutzuckerspiegel bekommt und damit den Verlauf über den Tag hat. Wenn ich da ständig solche Spitzen drin habe oder immer auf einem sehr hohen Niveau unterwegs bin, dann gibt mir das diagnostisch oder auch für meine eigene Interpretation eine gewisse Erklärung darüber, dass mein Blutzuckerspiegel vielleicht zu hoch ist. Da weiß ich immer noch nichts zu Insulin, aber ich sehe vielleicht auch immer wiederkehrende Spitzen nach jeder Mahlzeit. Und dann habe ich genau die Phänomene, die mit so einer Art Zuckercrash einhergehen können oder Heißhungerattacken, die entstehen, weil ich dieses Wechselspiel habe zwischen schneller Energieverfügbarkeit, Blutzucker steigt an, Insulin wird ausgeschüttet, nochmal die Information, es wird nicht zentral vom Gehirn gesteuert, sondern einfach nur über die Anwesenheit des Blutzuckers. Mhm. Dann kommt Insulin, da wird dann vielleicht auch ein bisschen zu viel ausgeschüttet, dann sinkt der Blutzuckerspiegel stark ab. Und dann entwickle ich Energiemangelsymptome, weil mein Gehirn wieder erkennt, oh, stimmt, jetzt habe ich wieder zu wenig Energie, jetzt macht mir das wieder Stress. Und den Stress löse ich dann, könnte ich mit Bewegung lösen, aber die Leute neigen dann eher dazu, schnell verfügbare Energie sich zu holen.
Also wieder Essen, du hast es gesagt, ja. Diese Heißhungerattacken, Energielosigkeit. Und auch das ist natürlich ein Thema, um den Bogen zum Anfang zu schließen. Warum warnen viele, wenn man es googelt oder wenn man es liest, vor diesen Blutzuckerspitzen und von der Insulinresistenz? Weil diese Insulinresistenz am Ende mündet oder münden kann in einem Diabetes, Diabetes Typ 2.
Genau, gekoppelt mit dieser Insulinresistenz. Mhm. Ein Punkt, der ist vielleicht auch noch ganz wichtig. Ähnlich wie vielleicht einige jetzt erkannt haben, okay, eine Insulinresistenz ist per se erstmal ein physiologischer Prozess. Mhm. Und nur die chronische Anwesenheit dessen sorgt dann vielleicht auch für etwas Entstehendes wie ein Typ 2 Diabetes. Mhm. So ist es aber auch, dass die Blutzuckerspitzen nicht nur über Ernährung ausgelöst werden. Also nochmal, ein moderater Anstieg. Ich nenne mal jetzt einfach ein paar Zahlen, damit man mal ein grobes Gefühl hat. Ein normaler Blutzuckerspiegel sollte sich eigentlich im Bereich zwischen 60 bis 80 Milligramm pro Deziliter aufhalten. Ich weiß, auf den Laborbögen findet man mittlerweile auch eher Werte so zwischen 80 bis 100, 110 Milligramm pro Deziliter. Nochmal, Referenzbereich ist nicht Normalbereich, sondern eine gaußsche Normalverteilung in der Population, die in dem Labor jeweils bestimmt worden ist. Mhm. So, und wenn ich einen Anstieg habe, dann gehe ich darüber hinaus und der darf dann vielleicht im Bereich zwischen 130, 140 hochgehen, Milligramm pro Deziliter. Das nenne ich einen moderaten Anstieg. Und extreme Anstiege sind aber durchaus auch möglich. Auch physiologisch möglich. Ernährungsbedingt. So, ab 180 bis 200 Milligramm pro Deziliter ist die Zuckermenge in der Blutbahn so hoch, dass es die Niere nicht mehr halten kann und über den Urin ausscheidet. Mhm. Und dann sprechen wir von einem zuckerbedingten Urinabgang oder zuckerhaltigen Urin. Und das ist nochmal in der Namensgebung des Diabetes mellitus, der honigsüße Durchfluss. So hat man es früher getestet. Einmal den Urin, schmeckt süß. Heißt, dein Blutzuckerspiegel ist über 180 Milligramm pro Deziliter und dementsprechend wird Zucker ausgeschieden. Mhm. Weil Zucker in der Blutbahn und hohe Anwesenheit und ständige Verfügbarkeit von Zucker in der Blutbahn in zu hohen Spitzen natürlich negative Auswirkungen hat. Oxidative Prozesse fördert, Entzündungsprozesse in den Gefäßen fördert, also lieber weg damit. Mhm. Deswegen kommt so schnell auch das Insulin mit dazu, damit es aus der Blutbahn rauskommt, direkt in die Gewebe quasi eingeführt werden kann. Und jetzt der letzte Punkt, ich hatte jetzt ein bisschen ausgeholt, aber der eine wichtige Punkt, es ist dann nicht nur Ernährung, sondern es gibt auch andere Faktoren, wie beispielsweise akuter Stress. Das macht es vielleicht deutlicher, was ich eben gesagt habe mit dem Gehirn. Mhm. Wenn das Gehirn eine Stresssituation erkennt, eine wirklich akute Stresssituation, ich werde fast vom Auto überfahren, dann kann es auch zu einer Blutzuckerspitze kommen. Was ja auch total sinnvoll ist. Ich bin insulinresistent, weil meine Stresshormone meine Insulinproduktion gehemmt haben und die Stresshormone gleichzeitig mehr Zucker produzieren. Also es ist nicht nur Ernährung.
Spannend.
Damit das nochmal klar wird, diese Blutzuckerspitzen. Ich mag Tracking, ich finde das eine gute Sache. Da kann man viel draus ableiten, aber sich so zu übertesten und sich zu sehr verrückt zu machen, macht natürlich auch keinen Sinn. Nur um das schon mal vorweg.
Lass uns ganz kurz bei den Trackern bleiben, dann haben wir das Thema auch einmal besprochen. In meinem Freundeskreis haben ein paar Leute diese Tracker mal benutzt oder ausprobiert. Welche Erkenntnisse hatten sie? Also ich weiß zum Beispiel, wer das Thema Blutzuckerspitzen googelt oder liest, der wird einige Lebensmittel finden, die diese Blutzuckerspitzen extrem pushen oder die in einer extrem hohen Blutzuckerspitze hervorrufen. Zum Beispiel auch bei Obst wird häufig genannt Bananen. Bananen haben extrem viel Zucker. Da warnen sogar einige davon und sagen, oh, ich würde nie eine Banane essen, da geht mein Blutzuckerspiegel so extrem hoch. Mhm. Ich hatte einen Freund, der hat es getestet mit so einem Tracker. Bei Bananen hatte er einen ganz moderaten Ausschlag. Wenn er aber beispielsweise eine Cola getrunken hat, bam, da ist die Skala weggeflogen, da konnte er es gar nicht mehr messen. Ja? Also da hat schon ein Viertel Glas gereicht und das ist explodiert förmlich. Schokolade wiederum hat bei ihm auch keinen großen Ausschlag verursacht, wie man es vielleicht hätte erwarten können. Aber es gab andere Lebensmittel, wo er überhaupt nicht den Zucker so auf dem Schirm hatte, die bei ihm im Körper aber extrem diese Spitzen hervorgerufen haben. Insofern meine Frage, du hast schon gesagt, diese Tracker sagen nichts über den Insulinwert im Blut aus, aber trotzdem geben sie mir natürlich Hinweise, welche Lebensmittel fördern das bei mir oder auf welche Lebensmittel reagiert mein Körper entsprechend?
Ja.
Ist das etwas, wo du sagst, dafür ist ein Tracker durchaus gut, um mal so ein Gefühl zu bekommen, was esse ich eigentlich und wie wirkt
es? Und man muss ihn nicht dauerhaft verwenden. Also wenn ich mal so einen Zeitraum, wenn ich eine einigermaßen regelmäßige Ernährungsform habe und auch immer wieder, also ne, nicht in der einen Woche achte ich auf alles ganz genau und in der nächsten Woche mache ich wieder alles andere, also nicht so viel Wechsel drin habe, dann reicht meistens, es wird bei den von den Herstellern auch so angegeben, so 2-3 Wochen aus, vielleicht auch 4 Wochen, um mehr Informationen dazu bekommen. Das Spannende ist, das Ganze kommt ja aus der Diagnostik oder Präventionsmaßnahmen beziehungsweise der therapeutischen Einstellung für Typ 1 Diabetiker oder Typ 2 Diabetiker, die Insulin spritzen. Weil es geht letztendlich darum, dass wenn meine Bauchspeicheldrüse wie bei Typ 1 Diabetes aufgrund einer Autoimmunerkrankung die Zellen kaputt gegangen sind, die Insulin produzieren, dann habe ich zu wenig Insulin und dann kann ich es gar nicht mehr aufnehmen. Also muss ich von extern zuführen und das sollte natürlich immer gekoppelt sein an das, was ich gegessen habe und so weiter. Und wenn ich konstantes Monitoring habe, früher hat man das halt sich immer in den Finger pieksen müssen und dann natürlich irgendwann auch ein Gefühl dafür bekommen zu sagen, okay, ich esse jetzt dies und jenes und dann spritze ich mir so und so viele Einheiten. Also da ist schon vieles möglich und jetzt heißt es mehr so in diese, was ich gut finde, in die Lifestyle-orientierte, gesundheitsoptimierende Richtung reingekommen,
ja,
weil es definitiv ein Risikofaktor ist. So, jetzt habe ich das einmal ausgeholt, dann finde ich das Beispiel, was du genannt hast, wir haben da schon vor Monaten zugesprochen. Ich glaube, ich habe damals schon zu dir gesagt, es gibt einen wesentlichen Unterschied. Wenn ich ein Naturprodukt wie eine Banane nehme, ist eine Banane nicht gleich eine Banane. Eine Banane kann groß sein, die kann klein sein. Eine Banane kann gereift sein, sie kann relativ frisch sein. Wenn sie relativ frisch ist, ist der Fasergehalt deutlich höher und macht nicht so einen starken Einstieg. Fragen wir deinen Kumpel nochmal, ob der lieber grüne oder gelbe Bananen isst. Aber wenn sie schon halb fermentiert schmecken, so dass man danach schon irgendwie einen Alkoholdusel hat, dann ist klar, dass in den Fällen der Blutzuckeranstieg auch höher wäre. Genau das Gleiche mit der Cola. Das wird es wahrscheinlich mit der größten Wahrscheinlichkeit bei allen Menschen tun. Mhm. Warum? Weil es standardisiert ist. Ich weiß, was in einem Glas, wenn es 200 Milliliter Glas Cola ist, kann ich ja sehr genau berechnen, das ist ja die geheime Formel, wie viel Zucker letztendlich darin enthalten ist. Und es ist eine Flüssigkeit, das heißt, sie geht sehr schnell durch den Magen durch. Und da haben wir genau dieses typische Beispiel von jetzt mal eben kurz ein zuckerhaltiges Getränk trinken und dann steigt es sehr zügig an. Mhm. Ich möchte aber trotzdem nochmal, und deswegen lohnt sich fast für jeden das mal zu testen, eigene Besonderheiten in der Verdauung und letztendlich in dem Blutzuckeranstieg zu erkennen. Weil laut Lehrbuch heißt es, okay, einfache, freie Kohlenhydratquellen wie Zucker, kurzkettig, die sorgen für einen schnellen Anstieg. Es gibt aber eben auch Leute, bei denen auch Kartoffeln und Nudeln für einen deutlich höheren Anstieg sorgen, obwohl sie ja eigentlich von der Kette her länger sind. Kohlenhydrate, also Vollkornprodukte mit längeren Kohlenhydratketten. Ich würde nochmal die Unterscheidung machen zwischen intrazellulären Kohlenhydraten, wie ich es in Gemüse finde, da ist der Anstieg nicht so hoch, ballaststoffreich, und extrazellulär, wie in auch hier wieder Kartoffel oder Süßkartoffel, wo es mehr eben stärkelastiger ist. So, das heißt, jedes Lebensmittel wird bei jedem Körper unterschiedlich reagieren. Und deswegen lohnt es sich, für sich selbst nochmal reinzuschauen. Man kann eine grobe Orientierung, wie gesagt, quasi aus dem Lehrbuch nehmen. Und jetzt kommt der nächste spannende Teil. Die Kombination unterschiedlicher Makronährstoffgruppen, Fetten, Eiweißen, Kohlenhydraten, hat durchaus auch eine Auswirkung.
Das ist ja spannend, dass du das sagst, weil das habe ich mir hier auch notiert. Also da müssen wir unbedingt mal drüber reden. Welche Lebensmittel oder Lebensmittelkombinationen sind gut für unseren Blutzuckerspiegel? Das wäre meine Frage, aber vorher, um nochmal das Thema Tracker abzuschließen, weil ich weiß, es gibt viele, die mit dem Gedanken auch mal spielen, sowas mal auszuprobieren oder wie das geht. Also ich habe gerade auch nochmal nachgeschaut, die Tracker kosten so zwischen 60 und 80, 90 Euro. Mhm. Da gibt es Dutzende Anbieter, einfach mal googeln, da werdet ihr sicherlich was finden. Und das ist ein Applikator, Matthias, du kennst es besser als ich, der wird in den Oberarm paar Millimeter in die Haut reingepiekst.
Genau.
Und bleibt auch dort drin. Man kann damit auch duschen und baden und Fahrrad fahren und arbeiten gehen. Das bleibt einfach 3-4 Wochen im Arm stecken.
Meistens so eine Woche und dann wechselt man den aus.
Aha, okay. So, und der hat einen Chip drin und connectet sich meistens mit dem Smartphone und man kann also relativ easy auf dem Handy dann sehen, wo, um wie viel Uhr. Ach Mensch, guck mal, hier um 7 habe ich gefrühstückt. Da ging es um 7.05 Uhr, ging es direkt hoch und kann sich das mal angucken. Spannend.
Ja, und es zeigt, lass uns da bei dem, weil das ist so interessant, welche Auswirkungen dann beispielsweise auch Schlafmangel haben. Ja, also solche Erfahrungswerte auch mal zu sammeln. Jetzt konzentriere ich mich sehr auf das Thema Ernährung und sage, okay, darauf achte ich und darauf achte ich. Aber am Ende sind es andere Veränderungen, Stressoren im Alltag, dass der Blutzuckerspiegel ansteigt oder auch abfällt. Schlafmangel sorgt letztendlich auch gerne für höhere Blutzuckerspiegel. Da reagiert, und darauf will ich hinaus, jeder sehr individuell, aber es geht um deutlich, deutlich mehr als nur das, was ich mir zugeführt habe. Aber diesen Erkenntnisgewinn, und ich finde es sehr spannend, wenn dann Leute sagen, ja, mein Gott, ich habe immer Haferflocken gegessen, weil doch gesagt worden ist, ist das doch bei Diabetes total sinnvoll und weil es den Blutzuckerspiegel senkt. Aber bei mir erhöht es das. Ja gut, wenn das vielleicht noch mit Hafermilch angereichert worden ist, dann habe ich noch mehr Zucker mit dabei. Mhm. Oder der Körper reagiert einfach aufgrund der Quellzeit oder der Verfügbarkeit. Das heißt, wenn ich mir irgendwie das so als Brei anrühre, wie schnell, je nachdem ich das dann auch essen werde, wenn es länger quillt, könnten sich gewisse Teile mehr gelöst haben, so dass es schneller verdaut werden kann. Nur so als Ideen, nicht, dass das bei jedem so sein soll, aber diese individuellen Unterschiede sind super spannend. Sagen uns immer noch nichts über Insulin, aber geben uns einen gewissen Mehrwert. Und vor allen Dingen haben wir eine Sache, die ich ja sehr befürworte, auch in Zukunft, ist gerade so für Datenerhebung, DSGVO lasse ich jetzt mal außen vor, aber so dieses Thema Daten längerfristig von ich sage es mal so, Patientenseite zu haben. Also nicht nur eine Messung, sondern bestimmte Messungen, die im Blut nur sinnvoll sind, ja, aber solche Zwischendaten, das können auch andere Sachen sein, Schlaftracking und VO2-Max-Testung und so weiter, die hilfreich sind, um einfach den Verlauf, auch den Verlauf der Therapie besser begleiten zu können. Und so ein Glukosemonitor gehört auf jeden Fall auch mit dazu. Und wie du sagtest, das geht ins Gewebe hinten am Oberarm rein. Auch hier unterscheiden sich die Werte nochmal etwas. Also ich würde mich da auf die Referenzbereiche des jeweiligen Anbieters verlassen, weil sie im Gewebe teilweise etwas höher sind als direkt in der Blutbahn gemessen. Mhm. Das unterscheidet sich aber auch zu Kapillarblut. Also früher wurde man so in die Fingerbeere gepiekst. Mhm. Und es unterscheidet sich natürlich auch, wenn man beim Arzt oder Therapeuten venöses Blut abgenommen bekommt, aus einer Vene heraus, dann unterscheiden sich die Werte nochmal ein bisschen.
So, und diese, ich sag mal, Blutzuckermessung, wenn ich jetzt zum Arzt gehe, der nimmt Blut ab und bestimmt den Blutzuckerwert, so eine einzelne Messung, sagst du, macht eigentlich wenig Sinn.
Die ist interessant, weil ich, ich mache noch ein ganz kurzes Storytelling dazu. Mein Vater hatte ja früher eine Apotheke und wir hatten immer mal wieder so Aktionen und ich durfte schon in jungen Jahren irgendwie mithelfen, wenn wir so Aktionen, Blutzuckermessungen angeboten haben, zu irgendwelchen Stadtevents oder Dorfevents letztendlich. Und dann gab es Einzelne, die kamen vorbei und dann hat man mal gemessen, die waren natürlich auch aufgeregt, wurde gepiekst und so weiter.
Ja, oder hatten vorher ein Bier getrunken, eine Currywurst gegessen und genau dann gefahren.
Ganz genau das. Und dann kann es sein, dass du mit einer Messung auch mal jemanden findest, der hat einen Blutzuckerspiegel von 180, 200, 220, 240. Nochmal, die Person scheidet Glukose über den Urin aus und hat wahrscheinlich einen Diabetes. Das wäre vielleicht so eine Erkenntnis, das müsste man auch nochmal überprüfen, aber das wäre so diese einzige Aufnahme. Aber wenn jemand sagt, okay, ja, ich habe einen Wert von 100, klar, ich habe mich ein bisschen bewegt und ich habe was gegessen, dann ist das schon in Ordnung. Wissen wir nicht bezüglich der Insulinresistenz. Und bezüglich des Diabetes können wir natürlich den sogenannten Langzeitblutzuckerwert gerne mit dazu nehmen. Den kennen einige, der nennt sich HbA1c. HB ist die Abkürzung für Hämoglobin. Dann wissen wir, das ist das Eiweiß, das in roten Blutkörperchen drin ist. Und das Hämoglobin enthält Eisen und darüber findet quasi Sauerstofftransport statt. Und was bei dem HbA1c getestet wird, ist die Verzuckerung der Oberfläche. Das ist ein Eiweiß und Zucker kristallisiert gerne an diesem Eiweiß aus. Und dann wissen wir auch, dass rote Blutkörperchen anders als andere Zellen sind. Das heißt, sie werden im Knochenmark gebildet, haben aber keinen Zellkern und keine Mitochondrien. Das heißt, sie brauchen direkt verfügbaren Zucker, den können sie auch einfach so aufnehmen. Aber die Zellen leben nicht so lange, die leben 120 Tage. Aber für diesen Langzeitblutzuckerwert hilft uns das natürlich, weil wir die in der Messung sagen können, da kann mal der Blutzuckerwert im Normalbereich sein. Aber wir wissen, dass im Verlauf der letzten Tage, Wochen und Monate der Blutzuckerwert immer etwas höher war, dann ist es mehr kristallisiert, dann ist die Oberfläche mehr kristallisiert. Das würde man an diesem Wert erkennen. Das ist der Langzeitblutzuckerwert. Und für die Insulinresistenz, vielleicht um den Part mit abzuschließen, die Kombination aus Blutzuckerwert, nüchtern, gepaart mit einem Insulinwert nüchtern und alle Frauen, die schon mal schwanger waren und diesen Glukosetoleranztest kennen, wissen, dass man, den macht man in der Schwangerschaft als nüchtern Testung und dann kriegt man eine standardisierte Menge Glukose zugeführt und dann in Abständen Retestung von Glukose und Insulin, wie sich das quasi entwickelt. Und da geht man der Thematik Schwangerschaftsdiabetes auf den Grund, was eine genetische Komponente haben kann, eine Ernährungskomponente, evolutionär aber vielleicht auch gar nicht so verkehrt ist. Wenn Mama etwas insulinresistenter ist, steht mehr Energie für das Baby durchaus mit zur Verfügung. Nur mal so nochmal mit erwähnt, was nicht bedeutet, dass man es unbehandelt lassen sollte.
Lass uns hier einen kurzen Break machen und über ein Supplement sprechen, das dir dabei helfen kann, deinen Blutzuckerspiegel im Gleichgewicht zu halten. Der Blutzuckerkomplex von Artgerecht ist eine natürliche Ergänzung für eine ausgewogene Ernährung. Stoffwechsel, Blutzuckerkontrolle und Gewichtsmanagement sind eng miteinander verbunden und spielen eine entscheidende Rolle für dein persönliches Wohlbefinden. Diese spezielle Rezeptur vereint hochwertige Pflanzenextrakte aus Traubenkernen, Zimtrinde, Boxhornklee und essentielle Mineralstoffe wie zum Beispiel Chrom. Chrom stärkt die Insulinrezeptoren an den Zelloberflächen, wodurch die Glukoseaufnahme in die Zellen erleichtert wird. Das ist der artgerecht Blutzuckerkomplex. Diese wissenschaftlich basierte Kombination aus natürlichen Extrakten, Vitaminen und Mineralstoffen bietet eine ganzheitliche Lösung, ist vegan, frei von Gluten, Laktose und Gentechnik. Probier's doch einfach mal aus. Natürlich gibt's für unsere Podcast-Community einen Vorzugspreis mit 15% Rabatt. Gib einfach im Warenkorb auf artgerecht.com den Code Blutzucker15 ein und schon reduziert sich dein Preis. Blutzucker15, das ist dein Code für den neuen Blutzuckerkomplex von Artgerecht. Alle Infos findest du natürlich auch noch einmal in unseren Shownotes. Und jetzt geht's weiter. Blutzuckerspitzen, Insulinresistenz, unser Thema hier heute bei den Health Nerds. Jetzt, Matthias, lass uns einen Ausflug in die Ernährung machen, weil du hast es zwar gesagt, es ist nicht das einzige Thema, das die Blutzuckerspitzen hervorruft oder den Blutzuckerwert in unserem Blut beeinflusst. Es, Stress und Bewegung und andere Sachen spielen auch eine Rolle, aber Ernährung ist natürlich ein zentrales Thema. Du hast es vorhin schon kurz angerissen. Es gibt Lebensmittel oder Lebensmittelkombinationen, die einen positiven Effekt haben auf den Blutzuckerwert oder sagen wir mal auf die Modulation dieser Spitzen.
Genau.
Nenn uns ein paar Kombinationen. Was sollte auf unserem Speiseplan stehen?
Ich würde mal mit den Makronährstoffgruppen anfangen und die Vorteile dafür nutzen. Wenn ich beispielsweise eine Kohlenhydratquelle und eine Fettquelle in Kombination habe, dann habe ich natürlich eine höhere Energiedichte, das Ganze muss mehr besser verdaut werden. Das findet dann erstmal im Magen und dann im Dünndarm statt, bis das aufgespalten ist. Der Prozess dauert einfach etwas länger, die Magenentleerung dauert etwas länger. Das ist natürlich nicht geeignet für Menschen, die ein Fettverdauungsthema haben, aber grundsätzlich ist die Kombination erstmal mit Kohlenhydratquelle, mit Fettquelle positiv, weil quasi der Verdauungsprozess länger dauert und damit die Glukoseaufnahme etwas moderater ist, aber auch länger. Wenn wir auf Eiweiß in der Kombination schauen, deswegen poche ich immer gerne drauf, gerade so morgens, je nachdem wann morgens die erste Mahlzeit oder das Fastenbrechen stattfindet, da wissen wir, dass Eiweiß in der Kombination immer dazu diesen postprandialen Blutzuckeranstieg, also post nach brandial, nach der Verdauung Blutzuckeranstieg gedämpft werden kann. Nochmal, ich möchte gerne einen moderaten Anstieg, nur nicht so eine Extremspitze haben. Da sind Eiweiße sehr gut geeignet für, weil letztendlich die Insulinsekretion mit unterstützt werden kann, damit die Glukoseaufnahme verbessert oder auch stabilisiert werden kann. Und dementsprechend sehen wir in so einem Tracker beispielsweise auch eine abflachende Kurve. Das sind so Dinge, die man auch mal für sich selbst austesten kann, wenn man das beispielsweise probiert. Und der dritte Teil, den ich auch sehr spannend finde, sind nochmal mit vollem Fokus drauf, nicht nur für die Darmbakterien, Ballaststoffe, Faserstoffe, Nährboden für gute Darmbakterien und die wirklich zu versuchen mit einzubauen in die Nahrung. Das heißt, wo würde ich sie finden? In Gemüse, natürlich auch in prinzipiell auch in Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten und so weiter. Aber wenn ich das versuche in meine Ernährung bei jeder Mahlzeit mit einzubauen und wenn ich es nicht abgedeckt bekomme, zumindest begleitend nochmal Faserstoffe extern mit zu ergänzen, beispielsweise gerne Inulin oder Pektine oder Akazienfaser, nochmal etwas eingerührt in einem Getränk zur Mahlzeit mit dazu nehmen. Oder es mir vielleicht auch auf je nachdem, was ich an Gericht habe, wenn es nicht zu zerstörend ist für das Gericht, auch mit drüber geben, dass ich dadurch einfach eine Verzögerung der Glukoseaufnahme im Darm habe, in der Kombination. Sondern siehst du, wir haben Unterschiede, entweder die Verdauung wird reduziert oder die Glukoseaufnahme oder das Thema Optimierung der Insulinausschüttung. Und das kann ich über Ernährung machen, das kann ich aber, und deswegen kommen wir zu einem anderen gängigen Klassiker, über den wir schon mal gesprochen haben, über Essig beispielsweise.
Apfelessig, weiß ich, hast du schon ein paar Mal genannt, ja.
Genau, wo es eben auch um die Geschwindigkeit der Kohlenhydrataufnahme geht und die Stabilisierung oder den moderaten Anstieg dieser postprandialen Blutzuckerspitzen mehr mit einzunehmen. Das könnte man also quasi einen Esslöffel vor einer Mahlzeit mitverwenden. Das ist durchaus eine Möglichkeit mit dabei. Und nicht zuletzt, das hat nichts mit Ernährung zu tun, aber ist super spannend, eine intensive High-Intensity-Trainingseinheit vor einer Mahlzeit zu machen. Ich weiß, für viele unvorstellbar, aber überlegt euch fünf, sechs Minuten. Ihr geht zum Mittagessen, ihr neigt dazu, nachmittags irgendwie in so ein Mittagstief reinzufallen, 2-3 Stunden danach, weil ich eben genau so eine Blutzuckerspitze vielleicht erzeugt habe. Und dann bereite ich mich durch diese Bewegung optimal auf den Verdauungsprozess vor, Verdauungssekretion, und wird auch auf diese sogenannte postprandiale Insulinausschüttung und die sogenannte postprandiale Entzündung, weil alles, was an Nahrungsbestandteilen ankommt, wird dann vom Immunsystem überprüft, bereite ich mich besser darauf vor. Und das hilft so bei dem Mittagstief dabei. Genauso wie am Ende einer Mahlzeit abschließend auch noch etwas faserstoffreiches, fruchtiges zu essen, also eine Obstmahlzeit, ein Apfel am Ende hilft beispielsweise dabei, oder auch eine moderate Bewegung nach dem Essen, so ein Verdauungsspaziergang.
Spannende und sehr konkrete Tipps von unserem Experten Matthias Baum. Matthias, wir müssen nochmal auf das Thema Zucker wirklich gucken, also ja. Industriezucker. Das Thema haben wir schon so oft besprochen, jetzt auch vor einigen Tagen erst, aber auch hier nochmal ganz klar der Hinweis, Industriezucker lässt natürlich den Blutzuckerspiegel extrem ansteigen und ist also etwas, was wir definitiv reduzieren sollen, haben wir schon so oft drüber gesprochen, ist nichts Neues.
Nee, das ist nichts Neues. Von daher können wir gerne aber nochmal drauf eingehen. In dem Falle würde man genau das erkennen, also wie dein Kumpel, der genau das auch berichtet hat. Er trinkt Zuckerwasser in Form von, namentlich als eine Cola.
Ja.
Und sieht dann natürlich einmal, weil es eine Flüssigkeit ist und schnell irgendwie den Magen passieren kann und dementsprechend schnell im Darm aufgenommen werden kann, gepaart mit sehr viel freiem Zucker, der nicht verdaut werden muss, wo genau das andere mit wegbleibt. Aber auch da, stell dir vor, ohne das jetzt, aber das, was ich gerade eben gesagt habe in der Kombination, wenn ich dann die Cola tendenziell zu etwas anderem mit dazu essen würde, ist es besser, als es nüchtern zu tun, bezüglich der Blutzuckerspitzen.
Guter Tipp.
Wenn ich es nehme, gerne immer alles gebündelt zu einer Mahlzeit. So, das gilt grundsätzlich.
Gibt es eine Faustregel, dass man sagt, 3 Blutzuckerspitzen am Tag sind in Ordnung, 5 oder 7 ist zu viel?
Ja, mit dem Blick auf, wo würde ich die jetzt definieren, würde ich schon sagen, klar, jede Mahlzeit soll auch zum Blutzuckeranstieg führen, alles andere wäre auch nicht in Ordnung. Mhm. Das heißt, bei 2 bis 3 Hauptmahlzeiten würde ich sagen, 2 bis 3 moderate Anstiege sind völlig normal, ja, wenn sie sich in einer bestimmten Range aufhalten. Dass man mal extrem hochschießt, das sollte nicht so häufig passieren, aber nochmal, es ist ein physiologischer Prozess. Und es ist sinnvoll, schnell auch mal so diese Energieverfügbarkeit zu haben. Mhm. Und vielleicht da in dem Kontext nochmal einen Irrglauben wegzunehmen. Nein, der Blutzuckerspiegel wird natürlich nicht dadurch reguliert, dass ich immer ständig esse. Das, was ja gerne Diabetespatienten empfohlen wird, ist ständig, damit du deinen eigenen Blutzuckerspiegel regulieren kannst, ist aus einer evolutionären, gesundheitswissenschaftlichen Perspektive völliger Humbug.
Spannend. Weil ich habe einen Bekannten, der hat Diabetes Typ 1. Der muss sich spritzen.
Typ 1. Ja. Nochmal, nehme ich nochmal raus.
Ja.
Ist nochmal was anderes. Aber ja, sag
gerne. Okay. So, und der muss sich spritzen, der muss aufpassen. Und auch der berichtet mir immer Dinge von seinen Ärzten. Er soll auch möglichst alle 1,5 Stunden was essen und ständig sozusagen das Level irgendwie relativ gleich halten. Der hat natürlich Gewichtsprobleme und hat einige Kilo zu viel, wie viele Diabetiker. Warum ist die Denke so und warum sagst du was ganz anderes?
Nochmal, lass uns über den physiologischen Prozess kommen. Mhm. Stell dir mal vor, und jetzt gehe ich noch nicht auf Typ 1 Diabetes direkt ein, sondern erstmal nur grundsätzlich so dieses Thema, damit dein Blutzuckerspiegel stabil bleibt, also immer auf einem konstanten Niveau, dafür musst du immer häufig etwas essen. Mhm. Das widerspricht ja all dem, wovon wir eben auch gesprochen haben, mit Blick auf, jedes Lebensmittel reagiert etwas anders, unter unterschiedlichen Bedingungen nochmal anders. Ob ich mich bewegt habe vorher oder ob ich es liegend gemacht habe, ob ich krank bin, ob ich also erkältet bin, ob ich sonst irgendetwas habe. Es wird sich in der Art und Weise auf den Blutzuckerspiegel auswirken, weil wir ein lebender Organismus und ein System sind, was nicht wie eine Maschine funktioniert, wo ich einfach eine gewisse Menge reingebe und dann passiert genau das. So wird es nicht funktionieren. Also ganz im Gegenteil. Menschen, die zu mir kommen oder mit denen ich zu dem Thema spreche oder wenn ich es allgemein jetzt raus sagen würde, Typ 2 Diabetes muss doch das Ziel sein. Typ 2. Ne? Also Insulinresistenz, der nicht nur, nochmal an alle da draußen, nicht nur ein Ernährungsthema sein muss, sondern gerne auch ein Entzündungsthema ist, chronisch ein Entzündungsthema ist. Mhm. So, das sind die Mechanismen, auf die ich dann schauen muss. Und natürlich gehört Ernährung mit dazu, aber es gehört auch Nahrungskarenz mit dazu. Und es gehört auch sich nüchtern bewegen mit dazu. Und natürlich sagen mir dann Leute, ja, wenn ich das mache, dann wird mir ganz schwindelig. Ja, herzlich willkommen in der Welt, wo plötzlich wieder eine Energieanforderung anfängt zu entstehen. Bitte aufpassen, gerne mit passenden Trainern zusammen durchgehen, gerne auch nochmal rückfragen, wenn es dazu nochmal etwas gibt. Aber das ist die Physiologie des Menschen und Typ 2 Diabetes ist keine Erkrankung, die nicht heilbar ist. Es gibt super gute Untersuchungen, die ganz klar zeigen, wenn ich die Menschen wieder insulinsensitiv schalte, dann sind wir genau auf dem richtigen Weg. Und wie schaffen wir das? Ernährung ist eine Komponente, chronische Entzündung rausnehmen, Stressregulation mit einbauen, Nahrungskarenz zu haben, nüchtern bewegen, regelmäßiges Bewegen, einmal die Stunde. Es sind die Dinge, über die wir immer wieder gesprochen haben. Wenn ich das konstant umsetze, ich habe selbst an einem Studienprojekt zu dem Thema auch mit teilgenommen. Es ist Wahnsinn, welchen Effekt, wenn man es mal konstant durchführt über einen gewissen Zeitraum, eine Woche, zwei Wochen oder auch versucht eben mehr und mehr mit einzubauen, dann ist Typ 2 Diabetes etwas, wo wir wirklich sehr für verantwortlich sind. Und es hängt mit diesem Thema, diesem Mechanismus der Insulinresistenz zusammen, der, wie wir schon gehört haben, unterschiedliche Ursachen nochmal da drin haben kann. Aber zu meinen, ich muss zwischendurch immer reinfuttern mit Zwischenmahlzeiten, ja, natürlich sorgt das wieder für einen Anstieg. Und dann muss wieder Insulin produziert werden. Das ist ja eher kontraproduktiv. Und natürlich wäre es ja völlig fatal, wenn sich die Evolution entschieden hätte, wenn wir einmal nicht 5 Mahlzeiten am Tag essen und den Blutzuckerspiegel nicht stabil halten müssen, dann würden wir sterben. Das kann ja nicht sein. Mhm. Und das sehen wir. Deswegen könnten wir rein theoretisch auch wochenlang fasten, auch wenn es völlig idiotisch wäre, das zu tun. Aber Fastenperioden zwischendrin zu haben, stundenweise intermittierendes Fasten oder mal 24 Stunden, mal 36 Stunden, völlig in Ordnung. Das kann der Körper. Warum? Dann komme ich wieder zu meinem Anfangsthema zurück, weil dann plötzlich das Gehirn Hunger bekommt und wenn es Hunger bekommt, ist es eine Form von Stress und wenn es Stress bekommt, schüttet es Stresshormone aus und die Stresshormone sorgen dafür, dass weniger Insulin ausgeschüttet wird und dafür, dass mehr Energie produziert wird. Deswegen hält sich der Blutzuckerspiegel konstant. Es ist völlig vermessen zu glauben, dass wir von außen über Ernährung und eine Mahlzeitenfrequenz immer alles perfekt anpassen können. Deswegen ist meine Empfehlung, mach dir nicht so viel Gedanken über Ernährung und vielleicht auch nicht so häufig essen, weil der Körper kann es schon selbst regulieren. Auch bei Typ 2 Diabetes ist ein bisschen länger eine Form nochmal dort, bis man wieder reinkommt. Aber ein Weg auch aus der Insulinresistenz raus. Und jetzt zum Abschluss, auch beim Typ 1 Diabetes ist ein gewisser Spielraum. Da haben wir ja den Vorteil, dass sowieso ständig getrackt wird und da nochmal genauer zu schauen, wie man drauf reagiert, was der Blutzuckerspiegel macht, dass man auch etwas, wäre doch schön, wenn man zumindest weniger spritzen könnte. Ist doch eine super gute Richtung.
Gute Nachrichten für alle Diabetiker oder für Leute, die vielleicht einen Prädiabetes haben oder auf dem Weg zu einem Diabetes sind.
Ja.
Es gibt für Typ 2 Diabetes, für den sozusagen selbst antrainierten Diabetes, gibt es gute Möglichkeiten und gute Wege, das auch wieder rückgängig zu machen und dem wieder zu entkommen. Matthias, eine ultra spannende Folge, wie ich finde. Ich habe wahnsinnig viel gelernt heute. Man denkt immer, man weiß schon irgendwie so ein bisschen was, aber am Ende stellt man fest, die Wissenschaft und Matthias sind dann doch noch ein paar Schritte weiter. Vielen Dank. Blutzuckerspitzen und Insulinresistenz, ein Riesenthema und ich bin sicher, es gibt viele, viele Fragen. Auch ich habe hier noch Fragen, die wir heute gar nicht reinbekommen haben. Mhm. Auch das Thema Ozempic oder Abnehmspritze würde ich gerne mit dir nächste Woche in der Sprechstunde nochmal besprechen, denn das spielt ja im Grunde hier in diesen Mechanismen Insulin blockieren, ausschütten, spielt das mit rein und wie das funktioniert, das kannst du uns da vielleicht nochmal erklären. Eure Fragen gerne her damit. Schreibt uns eine E-Mail an podcast@artgerecht.com oder schreibt uns eine Direct Message über Instagram, Facebook. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Fragen zum Thema Blutzuckerspitzen und Insulinresistenz. In der Sprechstunde nächsten Donnerstag werden wir sie beantworten. Bis dahin, Leute, passt auf euch auf, bleibt neugierig und bis nächste Woche.
Vielen Dank.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.